Thema Bildung heute den ganzen Tag bei uns im Programm. Was läuft gut und vor allem, wo gibt's Nachbesserungsbedarf? Wir haben Sie gebeten, Fragen zu stellen zum Thema Bildung. Vor allem natürlich sind da Schülerinnen und Schüler aufgerufen, Eltern und Lehrkräfte. Und die Antworten kommen quasi von höchster Stelle, von der Frau, die politisch zuständig ist für Bildung in Rheinland-Pfalz, nämlich Bildungsministerin Dr. Stefanie Hubig. Hallo Frau Hubig.
Hallo Herr Lohmann.
Und gleich die erste Frage.
Mein Sohn würde gerne wissen, warum hitzefrei nicht landeseinheitlich geregelt ist.
Wir haben hitzefrei nicht einheitlich geregelt fürs gesamte Land, weil wir finden, dass die Schulen einfach einen Spielraum brauchen. Wir sehen, dass wir ganz unterschiedliche Schulen haben. 1600 sind es in Rheinland-Pfalz. Jedes Schulgebäude ist anders. Es gibt kleine Schulen, es gibt große Schulen. Ältere Schulen, von der baulichen Beschaffenheit sind sie unterschiedlich und deshalb haben wir gesagt, die Schulen sollen ganz individuell und ohne konkrete Vorgaben entscheiden, ob jetzt Unterricht noch stattfinden kann, wenn es zu heiß ist oder ob man zum Beispiel Schulzeiten etwas einschränkt, ob es zumutbar ist oder nicht.
Passend dazu kommt eine Frage per Mail wegen des Hitzeschutzes in Klassenräumen. Klimaanlagen gibt es ja fast nie in den Schulen, teilweise noch nicht mal die Möglichkeit einer vernünftigen Außenbeschattung, dann wird es unerträglich heiß. Sollte man da in großem Stil investieren und die Schulen entsprechend nachrüsten?
Also ich bin der Ansicht, für gutes Lernen braucht es natürlich eine gute und förderliche Lernumgebung. Dazu gehört auch, dass die Temperaturen gut sind, erträglich sind, dass es gute Raumluft gibt, dass es nicht zu heiß ist. Für die Schulen, für die Schulbauten sind die Schulträger verantwortlich. Und ich weiß, dass sich da in den letzten Jahren schon einiges getan hat in Sachen Anpassung an das geänderte Klima, an die Hitze, an die Wärme im Sommer.
Schulträger heißt jetzt die Kommunen, die Kommunen bei staatlichen
die,
Schulen,
genau, beziehungsweise die Kommunen, auch die Kirchen. Die Landkreise sind ja. Es, genau, das okay. Sind die. Und das ist aber ziemlich teuer, deshalb unterstützen wir das als Land mit dem Schulbauprogramm, 65 Millionen. Aber wir haben jetzt nochmal als Land ein großes Investitionsprogramm für Klimainvestitionen an den Start gebracht, bei denen auch Schulen, zum Beispiel Schulgärten, Schulbegrünung, das ist ja auch nochmal ganz wichtig, dass Schulhöfe eben nicht voll in der Sonne liegen, sondern dass da Bäume stehen. All das kann auch nochmal damit gefördert werden, weil wir wollen, dass die Schulen eben auch nachhaltig sind und dass sich Schülerinnen und Schüler da wohlfühlen.
Großes
Lehrerinnen
Programm?
Und Lehrer übrigens auch.
Auf jeden Fall. Großes Programm heißt, bekommt jede Schule was von ab?
240 Millionen.
Klingt viel.
Ist viel.
Nächste Frage.
Wie würden Sie sich fühlen, wenn Sie 6 oder 8 Stunden am Tag in einem viel zu kleinen Raum mit viel zu vielen Leuten zusammensitzen bei über 30 Grad? Das ist Stress pur. Warum mutet man das unseren Kindern zu? Und Erwachsene würden sich so einem Raum nicht begeben und schon mal gar nicht so lange dort aushalten.
Ich würde die Frage so ergänzen, dass auch bei, sagen wir mal, 22 Grad wie heute oder 24 Grad viele Räume zu klein sind, zu schlecht belüftet.
Also ich kann mir das gut vorstellen. Ich bin nämlich auch selber mal zur Schule gegangen und deshalb bin ich der Meinung, dass das Lernen eigentlich nicht mehr in den Räumen von gestern funktionieren kann, so wie wir heute zusammen lernen. Die Schule muss sich wandeln und die Räumlichkeiten müssen sich wandeln. Und wir haben deshalb letzte Woche, insofern passt die Frage super, eine neue Schulbaurichtlinie an den Start gebracht, wo wir gesagt haben, künftig werden nicht mehr Räume gefördert, sondern Flächen. Wir wollen also nicht, dass es heißt, so und so viel halbe Quadratmeter pro Schülerin oder Schüler, sondern wir wollen Flächen und wir wollen eigentlich auch, dass Schulen mit dem Schulträger zusammen, mit dem pädagogischen Konzept, lieber offene Lernlandschaften haben. Die Schulträger haben einfach mehr Flexibilität jetzt zu planen. Und das kann auch bedeuten, dass man zum Beispiel auch mal Wände rausnimmt, um Räume einfach größer zu machen und andere Schulkonzepte, Lern- und Lehrkonzepte dann zu verwirklichen.
Klingt in der Theorie logisch, aber bei einem alten Schulgebäude, so eine richtig historische, alte, alteingesessene Schule, da dauert das doch bis zum St. Nimmerleinstag, oder?
Nee, da gibt es auch andere Beispiele, das kann auch schneller gehen und man kann eben einfach auch durch andere Lernkonzepte oder Lehrkonzepte da auch nochmal, ich sag mal, mehr Flexibilität schaffen. Aber eins muss man auch sagen, wir haben steigende Schülerzahlen, vor allen Dingen in den Grundschulen. Und gerade im städtischen Gebiet ist einfach der Raum begrenzt, sodass es wirklich auch schwierig ist für Städte, für Kommunen, da mehr Raum zu schaffen. Deshalb neue Schulbaurichtlinie und nochmal gemeinsam auch überlegen. Wir beraten da auch gerne auch das Pädagogische Landesinstitut, wie man an der einen oder anderen Stelle Abhilfe schaffen kann. Und 6 Stunden an einem Platz zu sitzen, ist schwierig, aber mittlerweile sind die Schulen da auch schon ein bisschen weitergekommen.
Nächste Frage geht in Richtung kleinerer Kinder.
Als Mama von drei Kindern wüsste ich gerne, warum so wenig in frühkindliche Bildung investiert wird. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das Kindergarten oder Kindertagesstätte hauptsächlich eher ein Aufbewahrungsort ist. Es wird kein Fokus gelegt auf die Vorbereitung für die Grundschule.
Stimmt das aus Ihrer Sicht?
Also ich würde gerne mal mit einer Zahl antworten. Das Land, nur das Land, zahlt im Jahr über 900 Millionen Euro für die Kitas und für die frühkindliche Bildung. Im nächsten Jahr werden das fast 940 Millionen Euro sein. Ich finde, das ist schon eine Stange Geld, denn dazu kommt das, was die Kommunen, was die freien Träger, die kommunalen Träger zahlen. Die sind nämlich in erster Linie auch wiederum hier verantwortlich. Wir machen das aber gemeinsam. Mir ist mal wichtig zu sagen, wir sind eine Verantwortungsgemeinschaft. Das heißt, die legen mindestens noch mal das Gleiche drauf. Wir reden also über wirklich Milliardensummen, die jedes Jahr in die frühkindliche Bildung gehen. Das ist gut und das ist wichtig so. Wir wollen, dass es ein bedarfsgerechtes Angebot gibt. Wir haben seit einigen Jahren wirklich beitragsfrei ab 2 Jahren für die Eltern. Die sparen sich da auch nochmal Geld. Das ist auch richtig so, weil wir wollen, dass alle Kinder in die Kita kommen können. Und es hat einen wahnsinnigen Ausbau in den letzten Jahren gegeben in den Kitas. Wir haben allein in den letzten 10 Jahren fast 40% mehr Köpfe in den Kitas, Erzieherinnen und Erzieher. Das heißt, die Qualität ist besser geworden. Wir haben auch einen Fachkräftemangel, das merken wir. Deshalb haben wir eine große Werbekampagne für den Beruf der Erzieherinnen und Erzieher gestartet, um mehr Menschen zu gewinnen und bauen da ordentlich mit den Kommunen zusammen aus, die sich da echt unglaublich anstrengen, auch nochmal investieren, anbauen, größere Kitas bauen. Und es gibt auch gute Beispiele. Und Kitas sind Orte der frühkindlichen Bildung. Die machen da ganz viel.
Sie haben vorhin zu Recht gesagt, Sie sind selber mal Schülerin gewesen. Also wir waren alle Schülerinnen und Schüler und spüren noch, wie die Kreide auf der Tafel quietscht, auch bei der nächsten Frage.
Meine Tochter würde gerne wissen, warum Sie immer noch einen alten Röhrenfernseher im Klassenzimmer stehen haben und warum immer noch ein Overhead-Projektor in dem Klassenraum ist und kein Smartboard.
Die Frage ließe sich hier ergänzen in Hinblick auf immer noch vorhandene Kreidetafeln oder eben moderne technische Lösungen.
Also wir sind da total vorangekommen in Rheinland-Pfalz. Fast 100% der Schulen haben mittlerweile WLAN. Wir sehen, dass im Unterricht, also für den Unterricht, eine gute WLAN-Ausstattung da ist und dass auch die technische Ausstattung da total vorangegangen ist. Es gab ja einen Digitalpakt, es gibt ganz viele Mittel auch vom Land, damit die Schulen, und jetzt muss ich wieder die Schulträger erwähnen, weil wir einfach eine klare Trennung haben, Gebäude und technische Ausstattung sind die Schulträger, Kommunen, Landkreise, Personal, also alles, was an Lehrerinnen und Lehrern, an pädagogischen Kräften in den Schulen sind und die Inhalte, das ist das Land, aber trotzdem verstehen wir das als gemeinsame Aufgabe. Die Schulträger haben da schon viel gemacht. Wir versuchen immer auch durch Abfragen zu gucken, dass alle Schulen gleichermaßen gut ausgestattet sind. Und wenn es da solche Beispiele gibt, gerne auch immer mal an uns schreiben. Wir gucken dann auch nochmal nach. Aber da ist schon echt richtig viel passiert. Und wenn man eins sagen muss, Corona hat ja eigentlich nur schlechte Seiten gehabt, aber in der Digitalisierung sind wir echt sehr, sehr viel weitergekommen in Rheinland-Pfalz. Und wir wollen jetzt auch nicht nachlassen, sondern wollen das vorwärts bringen, damit wir moderne Schulen haben, nicht nur vom Schulbau, sondern eben auch von der Ausstattung, damit Kinder und Jugendliche, und das ist einfach unsere Gegenwart, mit digitalen Medien lernen können.
Apropos Personal, also dann auch Zuständigkeit des Landes fürs Personal, überall gibt's zu wenig davon.
Meine Frage wäre, warum es nicht mal mehr Personal gibt. Ja? Wenn man sich mit Lehrern unterhält, viele gehen, ja, und es kommt aber nichts nach. Das ist aber halt leider in vielen Branchen so, in öffentlichen Branchen. Und das wäre halt schon wichtig, dass man da jetzt auch mal ansetzt.
Kann man unterstreichen, zaubern können Sie auch nicht. Woher die Lehrerinnen und Lehrer vor allem nehmen, wenn nicht stehlen?
Also es ist total wichtig, dass wir Lehrerinnen und Lehrer haben und auch gut ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer. Da sind wir, glaube ich, alle einer Meinung. Und wir merken natürlich, dass wir diesen Fachkräftemangel, den wir ja auch in ganz anderen Bereichen haben, bei der Pflege, in der IT, dass wir den auch aufgrund der Demografie bei den Lehrerinnen und Lehrern haben. Wir sind in Rheinland-Pfalz da auch verglichen mit anderen Bundesländern echt noch gut. Wir haben in diesem Schuljahr 1.900 Lehrkräfte neu eingestellt, auch zusätzlich, also nicht nur ersetzt, sondern auch zusätzliche Lehrkräfte eingestellt. Aber wir merken, dass gerade dann, wenn, ich sag mal, eine Lehrkraft erkrankt ist, es schwer ist, Ersatz zu finden, Vertretung zu finden, weil wir wirklich alle Lehrkräfte hier verbeamten und dann auch einstellen und versuchen wirklich allen eine gute und dauerhafte Perspektive zu geben. Und das funktioniert auch gut. Wir sehen, dass mehr Lehrkräfte nach Rheinland-Pfalz kommen wollen, als sie weggehen. Das gibt immer ein anderslautendes Gerücht, aber das sehen wir schon. Und wir haben Maßnahmen ergriffen, um auch die Lehrkräfte zu halten. Also wer zum Beispiel bei uns im Vorbereitungsdienst ist, also studiert hat und dann das Referendariat macht, der bekommt bei uns eine Vorabzusage, wenn man weiß, die Noten werden ordentlich und gut werden, damit die gleich wissen, okay, in Rheinland-Pfalz kann ich anfangen, in der Grundschule XY und da kann ich starten. Und das sehen wir auch, das hilft, um Lehrkräfte hier zu behalten. Es gibt auch viele neue zusätzliche Studienplätze. Wir haben gerade in Trier geguckt, dass wir da ein komplettes Grundschullehramt aufmachen. Und da sehen wir auch, dass die Zahlen bei den Grundschullehrerinnen und Lehrern deutlich gestiegen sind. Und die werden jetzt auch fertig. Es gibt eine ganze Reihe von Maßnahmen, ist aber auch echt ein Kampf. Und ich kann auch jeden und jede verstehen, wenn Unterricht ausfällt, dass das einen nicht glücklich macht und unzufrieden macht. Und dass man sich um seine Kinder sorgt. Wir tun das auch. Und deshalb setzen wir echt alle Kraft dahinter und versuchen in diesen Zeiten, die für alle Länder im Bereich Lehrer und Lehrerinnen nicht einfach sind, unser allerbestes zu geben.
Andere Länder haben da eine höhere Durchlässigkeit für Quereinsteiger. Hinkt Rheinland-Pfalz dahinterher?
Nee,
auch nicht nur jetzt im Hinblick auf Personalmangel, also, sondern dass man vielleicht auch auf die Art und Weise Leute an die Schulen kriegt, die nochmal eine ganz andere Sichtweise aufs Leben, auf die Dinge des Alltags haben.
Ja, also wir haben auch Quer- und Seiteneinstieg und wir haben auch Quer- und Seiteneinsteigerinnen und wollen das auch. Aber es ist immer auch eine Frage der Qualität. Das heißt, wir wollen, dass diese Leute dann auch geschult werden. Bei uns läuft es zum Beispiel schon lehrbegleitend 24 Monate. Das haben wir weiter geöffnet in den letzten Monaten und Jahren, um mehr Menschen gewinnen zu können, in vor allen Dingen für bestimmte Fächer. Im Bereich berufsbildender Schulen kann ich nur noch mal Werbung machen. Wer einen Fachhintergrund hat, der ist herzlich willkommen. Die ist herzlich willkommen, weil wir wirklich da Quer- und Seiteneinsteiger sehr, sehr gerne integrieren. Wir gucken zum Beispiel auch, dass wir ausländische Lehrkräfte besser und leichter anerkennen. Gerade die ukrainischen Lehrerinnen und Lehrer haben wir jetzt auch schon mit eingestellt, die gut Deutsch können, aber auch die, die ukrainischen Kinder gut mit betreuen können.
Apropos Qualität, hören Sie sich mal diesen Zustandsbericht von der Basis an.
Hallo Frau Hubig, ich bin in der 6. Klasse und in unserer Schule IGS Nastetten haben wir noch ein paar Holzstühle und halt welche aus Plastik. Ist halt dann ziemlich unbequem. Meine Frage wäre dann jetzt an Sie, Frau Hubig, warum es so viele unterschiedliche Stühle gibt und warum Lehrer besonders bequeme haben.
Haben Sie so eine Frage schon mal beantwortet?
Nee, so eine Frage habe ich noch nie gehabt und ich bin ja viel in Schulen unterwegs und offen gestanden ist es mir noch nie aufgefallen, dass Lehrer bequemere Stühle als Schülerinnen und Schüler haben.
Doch, die haben meistens einen Sitzpolster sogar.
Ich finde, dass Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer alle bequeme Stühle haben sollten, dass sie auch ergonomisch korrekt sein sollen. Jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, wer macht was?
Personal die Schulträger.
Und Gebäude.
Ja, ist klar. Also das sind die Kommunen zuständig.
Ist
schon klar.
Kann
also,
es nicht ändern. Aber
Sie sind
so,
zumindest in der Pflicht, Ihre Meinung nach gleicher Bestuhlung sozusagen umzusetzen, helfen.
Dass ganz viele, ich habe ja jetzt die Schule gehört, wir gehen dem mal nach und fragen da mal nach. Aber wenn ich in Klassen bin, das muss ich auch mal fairerweise sagen, sehen die Stühle alle gleich aus. Also so ein Sammelsurium habe ich noch nicht erlebt. Aber man lernt auch bei 1600 Schulen immer mal wieder was dazu. Aber ich weiß schon, den Schulträgern liegen eigentlich ihre Schulen schon auch ziemlich am Herzen.
Vielleicht werden, wenn die Ministerin kommt, da auch besonders schöne Klassenräume hergerichtet. Apropos Klassenräume, zu groß? Fragezeichen.
Hallo Frau Hubig, Helena Rücklin hier. Ich bin an einer Gesamtschule in Rheinland-Pfalz tätig und ich wollte Sie fragen, wann Sie gedenken, die Schule zu reformieren. Trauen Sie sich doch bitte mal an das ganz Große. Als kleines Beispiel, ganz großes Anliegen ist natürlich jetzt in Zeiten von Lehrermangel macht es das nicht besser, aber wir brauchen kleinere Klassen. Wirklich, das ist kein Witz. Da geht es auch nicht darum, dass wir weniger Arbeit haben. Wir möchten unsere Arbeit nur gerne richtig und kindgerecht machen. Und das geht nur mit weniger Schülern.
Hat die Politik nicht den Mut zum großen Wurf, der ja von vielen Expertinnen und Experten gefordert wird?
Wir haben schon den Mut auch zu vielen Veränderungen, aber den großen Wurf, ich weiß nicht, wie der eigentlich genau aussehen soll. Das sagt uns nämlich keiner, was der große Wurf sein soll. Aber wir arbeiten an vielen verschiedenen Dingen. Deshalb haben wir auch zum Beispiel dieses große Programm Schule der Zukunft, wo es darum geht, Schulen fürs 21. Jahrhundert neu aufzustellen. Wir haben jetzt eine Inklusionsverordnung vorgelegt, wo es darum geht, mehr Inklusion in die Schulen zu bringen.
Heißt also, Schüler mit Beeinträchtigungen.
Genau, Schüler mit Beeinträchtigungen, die eben ganz normal, wenn sie das können und wenn ihre Eltern sich auch dafür entscheiden, dann in ganz normalen Schulen mitlaufen können. Das ist, glaube ich, wichtig. Klassengröße, das war ja die Frage der Lehrerin, das hören wir immer wieder. Im Bereich der Grundschulen sind wir da, ich sag mal, bundesweit Vorreiter. Wir haben die kleinsten Grundschulklassen in Deutschland. Wir sehen aber natürlich, dass bei Schulen, die sag mal, im städtischen Gebiet sind, die Klassen sehr voll sind, also bis genau zur Klassenmesszahl. Aber wir wissen auch aus der Bildungsforschung, dass die Größe der Klasse nicht unbedingt für den Bildungserfolg entscheidend ist. Und ich sage auch ehrlicherweise, in Zeiten, in denen wir zu wenig und nicht zu viel Lehrerinnen und Lehrer haben, ist es schwer, Klassenmesszahlen, wie das immer so heißt, zu senken, also kleinere Klassen zu machen, weil man natürlich viel mehr Lehrerinnen und Lehrer braucht. Und was am Ende, glaube ich, keinem hilft, ist, wenn man sagt, wir senken jetzt die Klassenzahlen und haben dafür aber eventuell nicht genug Lehrer. Und wir haben vor allen Dingen, brauchen wir auch den Raum, denn wir brauchen für jede neue Klasse auch ein neues Klassenzimmer oder eine neue Fläche.
Oder vielleicht auch nicht. Also mit großem Wurf meinen ja viele Expertinnen und Experten auch, dass man vielleicht abkommt von dem starren System getrennter Stunden, also Dreiviertelstunde Latein, dann Geschichte, dann Erdkunde, dann Sport, dann Musik, dass man es besser miteinander vernetzt, dass man das insgesamt alles ein bisschen ganzheitlicher betrachtet. Wie weit sind da Ihre Überlegungen?
Das sind genau die Überlegungen, die wir im Programm Schule der Zukunft haben. Denn ich glaube auch, dass das ein Stück weit, das machen viele Schulen schon und gehen schon in die Richtung. Manche sind da schon sehr weit. Ich war erst letzte Woche hier in Mainz in einer Schule. Ich glaube, dass das sehr hilft. Die Rückmeldungen, die ich höre von den Lehrerinnen und Lehrern, von den Schülerinnen und Schülern, sind wirklich positiv, weil man sich auch dann auf die konzentrieren kann, ich sag mal, die zu einem kommen, weil sie doch das ein oder andere noch nicht richtig verstanden haben. Die schnell laufen, die keine Probleme in einem bestimmten Fach haben, die machen das dann auch für sich, aber auch angeleitet. Und man kann diese Grenzen stärker aufbrechen. Wir brauchen, glaube ich, im 21. Jahrhundert andere Fähigkeiten für Kinder, als wir das vor 50 Jahren brauchten. Wir brauchen das Grundwissen, die Basiskompetenzen, Lesen, Schreiben, Rechnen ist total wichtig, auch die deutsche Sprache gut zu beherrschen. Aber wir sehen ja einfach, dass es so eine Fülle an Wissen und auch an Kompetenzen mittlerweile gefragt sind. Digitalisierung ist ja nur ein Beispiel. Kinder müssen viel stärker kooperieren können, kreativer denken können. All diese Dinge kann man auch in anderen, ich sag mal, Lernlandschaften, auch mit anderen Lehr- und Lernmethoden vielleicht auch ein bisschen einfacher lernen. Und ich glaube, dass man auf die Fragen, bei denen man gesehen hat, die Antworten funktionieren am Ende nicht, vielleicht auch mal über neue Antworten nachdenken müssen. Und da geht man schon ein bisschen an die Struktur innerhalb einer Klasse, innerhalb eines Jahrgangs dran. Das ist das, was wir in der Schule der Zukunft mit Schulen machen, die das selber vorschlagen und die selber da genau solche Vorstellungen haben und die sich auf den Weg machen. Und das finde ich super und das unterstützen wir sehr gerne vom Bildungsministerium
auch. Dazu passend die letzte Frage mit der Bitte, nur mit Ja oder Nein zu antworten. Diese theoretischen Ideen, werden die schnell umgesetzt oder gibt es möglicherweise dazu große Beharrungskräfte?
Sie haben eine Oder-Frage gestellt.
Stimmt.
Die kann ich nicht
also
mit Ja oder Nein beantworten.
Also die erste Frage können Sie mit Ja antworten, die zweite mit Nein oder umgekehrt?
Genau, ich würde die erste mit Ja, es gibt Bewegung. Und die zweite, es gibt auch Beharrungskräfte. Natürlich, die Menschen sind unterschiedlich und es gibt ganz innovative und es gibt andere, die sagen, das, was wir gut und als Tradition finden, das behalten wir. Ich finde es gut, dass wir so eine Vielfalt haben, aber ich glaube, dass wir uns alle in eine bestimmte Richtung aufmachen müssen, in unterschiedlicher Geschwindigkeit, aber wir müssen uns aufmachen und wir machen uns auf.
Bildungsministerin Dr. Stefanie Hubig mit einer Menge Antworten zu Bildungsfragen heute hier in SWR1 Rheinland-Pfalz. Besten Dank.
Gerne. Vielen Dank.